Ja, vielen, vielen Dank für den Dienst, den ihr tut an den Kindern. Und ich bin gespannt, wer sich vielleicht jetzt für eine Zeit verbindlich einbringt und sagt, okay, ich bin bereit, diesen Dienst im Hintergrund zu tun, mit aufzubauen, mit abzubauen vielleicht, damit die Kindermitarbeiter ein Stück mehr entlastet werden. Man muss das ja nicht jeden Sonntag machen, sondern man kann sagen, jeden ersten Sonntag bin ich da und dann mache ich Punkt, 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 Punkt. Oder jeden zweiten Sonntag bin ich da und dann mache ich Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Ihr versteht, was man damit alles tun kann. Also Herausforderung pur, damit die Kinder hineinwachsen können in eine Situation, die sie im Leben durchtragen kann. Ich verdanke meinen Kindergottesdienstmitarbeitern und meinem Jungscharleiter eine ganze Menge. Ich weiß, wie ich als Sechsjähriger, glaube ich, kam eine Zeltevangelisation bei uns ins Dorf und die evangelische Kirche sagte, das ist Volksverdummung, die unterstützen wir nicht. Und dann haben wir den Missionar aufgenommen. Und dann hat er mich jeden Tag mit in die Evangelisation genommen. Und dann wurde es für die Kinder jeden Tag ein Bibelvers auswendig lernen. Und wer die am Ende noch konnte, der hat ein Buch gewonnen. Ich meine, ich konnte noch nicht richtig lesen, aber ich habe das Buch gewonnen, Fluchtkurs Ararat. Weiß ich noch, ich war richtig stolz. Ich glaube, ich hatte den zweiten Preis gemacht. Aber ich war ja schon immer etwas clever. Schön, ihr Lieben. Ich habe wieder meinen Standardspruch. Weil wenn wir das vergessen, von wem wir die Gnade nehmen, dann werden wir religiös. Von seiner Gnade nehmen wir. Von seiner Gnade. Ich bin nicht gnädig genug, ich muss von ihm nehmen. Ich bin immer noch ein bisschen gefüllt von dem, was vor anderthalb Wochen gelaufen ist, von dem Spring Festival. Und eine Sache, die geht mir ganz besonders nach, die haben wir jetzt auch in unserer Bibelarbeit mittwochs morgens aufgelegt. Das ist das hohe priesterliche Gebet. Das Gebet, was Jesus gezielt gesprochen hat. Er hat ja ein paar Gebete weitergegeben. Eins haben wir schon gesprochen, das Vaterunser. Und dann spricht er hier eins, was ist dokumentiert. Das sind Gebete, wo man sagt, da muss man tief reinsteigen, um zu verstehen, was wirklich Gebet heißt und welche Macht dahinter steht. Und ich denke, ich werde so einen kleinen Ausschnitt aus diesem hohen priesterlichen Gebet uns nehmen und dann lasst uns da doch mal hineingucken. Ich habe die Predigt überschrieben, Weihnachten im April. Vom hohen priesterlichen Gebet ausgehend. Aber wie immer lesen wir natürlich den Text. Ich bitte, dass ihr zuhört, weil ich dachte, wir müssen das ganze Kapitel einmal lesen. Ich darf die bitten, die mit der rumänischen Sprache unterwegs sind, dass sie jetzt geduldig sind. Nachher habe ich einige Bibelstellen in Rumänisch auch drunter geschrieben. Google macht es ja möglich, damit man, ich hoffe, dass ich die richtige Sprache erwischt habe. Ich lebe im Glauben und nicht im Schauen. Also ich schaue mit euch in Johannes Kapitel 17. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Dir haben sie schon immer gehört, du hast sie mir gegeben, sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Und wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte weitergesagt, die du mir gegeben hast, und sie haben sie aufgenommen. Sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme und sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die Menschen, die du mir gegeben hast. Denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und dein Eigentum ist auch mein Eigentum. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln dürfte, damit sie eins sind, wie du und ich eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deiner göttlichen Gegenwart beschützt und bewahrt. Keiner von ihnen ist verloren gegangen, nur der eine, der verloren gehen musste, damit die Voraussage der heiligen Schriften in Erfüllung ging. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Ich sage dies alles, solange ich noch bei ihnen in der Welt bin, damit meine Freude in ihnen die in ganzer Fülle zuteil wird. Damit meine Freude ihnen in ganzer Fülle zuteil wird. So heißt es. Punkt. Vers 14, ich mache weiter. Ich habe ihnen dein Wort weitergesagt. Deshalb hasst sie die Welt, denn sie gehört nicht zu ihr, ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu ihr gehöre. Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weihe sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, damit sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und zum Dienst geweiht sind. Ich bete nicht für sie, nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Vater, du hast sie mir gegeben und ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon liebtest, bevor die Welt geschaffen wurde. Vater, du bist gerecht. Die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen und ich werde in ihnen leben. Ein langer Text, nicht? Mächtig kompliziert, ganz viele theologische Wahrheiten drin. Und ich habe als Ingenieur gelernt, wenn man so eine ganze Menge in einem Gefäß hat und will an bestimmte Substanzen kommen, dann muss man sieben. Dann fallen bestimmte Dinge raus und man kann bestimmte Sachen separieren. Und so eine kleine Siebung will ich mit euch vornehmen, so eine Hausaufgabe euch mitgeben, dass ihr einfach mal drüber nachdenkt, was diese Schriftstelle mit Anbetung zu tun hat und wie ich Anbetung lernen kann. Als Beispiel für uns. Aber das mache ich relativ schnell durch. Er gibt Gott alle Ehre. Kannst du noch mal drüber nachdenken? Er sagt, Vater, ich durfte das tun, was ich von dir empfangen habe. Oh, da gibt's dann ja, ich will nicht so drauf eingehen, Anbetung wäre ein ganz spezielles Thema. Hausaufgabe, ihr müsst ja was mitnehmen können. Vater, wir gehören zusammen, ich gehöre dir. Anbetung. Aber ich will 7. Anbetung wäre die Hausaufgabe, die ich mitgeben wollte. Ich komme zur ersten Sache, die ist versteckt. Die Sache mit dem verlorenen Sohn Nummer 2. Wer kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn nicht? Nicht, wer kennt die? Du kennst sie nicht? Erzählt der Jesus eine Geschichte, da waren 2 Söhne. Die lebten zusammen und da kriegte der eine einen ganz dicken Hals und sagt, bei dir ist ja alles öde, Vater, rück die Kohle raus und dann reitet er vom Acker. So würde ich dir das erzählen. Der Alte hat total geheult, dem ging das durch Herz, durch Mark und Bein. Aber der junge Spondi bohrte ab ins Ausland. So könnte ich das erzählen. Und da hat er das ganze Erbe auf den Kopf gehauen. Und als er dann schließlich bei den Schweinen gelandet war, geht's ihm durch den Kopf und sagt, ey, das ist ja hier die letzte Sache, die letzte Verlade ist das ja hier. Ich gehe nach Hause zu meinem Vater. Und dann gibt's die ganz starke Sache. Dann sieht der Vater seinen Sohn, der von den Schweinen kommt, von Ferne kommen und läuft ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm. Und der Sohn sagt, Vater, ich habe gegen dich gesündigt. Und ich bin eigentlich nicht würdig mehr, deinen Sohn zu heißen. Darf ich dein Knecht sein? Und der Vater sagt, nee, wir machen eine Riesenfehde. Mein Sohn, der war verloren und jetzt ist er wieder zurück. Das war Sohn Nummer 1. Und jetzt gibt der Sohn Nummer 2. Das geht dir wahrscheinlich auch so. Du machst zu Hause, bist immer anständig, bist immer ganz lieb. Und er kommt vom Feld und sieht, dass eine Riesenparty läuft und er fragt einen der Knechte, was ist denn da los? Sagt er, ja, dein schlimmer Bruder ist zurückgekommen. Und jetzt hat der Vater den ein Kalb geschlachtet, macht eine Riesenfehde für dieses Schlitzohr. Der hat so einen Hals gehabt. Und sagt, und ich? Und dann geht er zum Vater und sagt, hey, für den machst du ein Fest und für mich? Und dann kommt ein ganz interessanter Satz. Der steht dann, dann sagt er, und alles, lieber Sohn, was mein ist, ist auch dein. Du hättest schon lange ein Fest machen können. Und ich bin überzeugt, der eine Sohn, der abgehauen ist, der hatte nur nicht verstanden, dass alles, was beim Vater möglich ist, dass er alles vom Vater bekommen kann. Der meinte, ich muss alles selbst machen. Und diese gleiche Stelle, die gleiche Wortwahl treffen wir in Johannes 17, Vers 10. Alles, sagt Jesus, was dein ist, ist auch mein. Das heißt, die erste Botschaft von Johannes 17, von diesem Gebet, was ich euch weitergeben möchte, ihr müsst keine langen Gesichter machen, ihr dürft mit am Reichtum Gottes teilhaben. Und wenn du als Christ komisch wirst und sagst, ach, man darf ja nichts mehr als Christ, das ist ja ganz langweilig, das ist ja echt ätzend. Da draußen, die haben viel mehr Party, das ist wesentlich besser. Ey, alles, was Gott geschaffen hat, da hast du Zugang dazu. Und ich glaube, wir Christen sind nur so dumm, doof, dass wir nicht wissen, welche Geschenke Gott uns wirklich macht, was wirklich im Himmel vorhanden ist für uns und was wir jetzt schon genießen dürfen. Ich habe mal gehört, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, bei den Armen, wenn da ein junger Mann so, wenn die Hormone richtig zuschlagen, ja, wenn man so 18, 19 ist und man auf einmal feststellt, es gibt noch Mädchen und es gibt noch ein anderes Geschlecht, nicht? Also dann sollen die Ältesten der Amish-Familie diesen jungen Männern Geld geben, damit die einmal in die Stadt gehen können und dürfen eine richtige Sause machen. Damit sie wissen, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Bei Jesus ist es viel besser. Wenn die dann zurückkommen und sagen, zu Hause haben wir was, was die Welt nie bieten kann. Ich glaube, es geht auch, Geld rausrückt. Wenn man sich über diese Geschenke klar macht. So, und da will ich jetzt mit euch hin. Alles, was beim Vater da ist, da haben wir einen Zugang zu. Über Jesus Christus. Und ich dachte, ich schüttel das Sieb mal und zeige euch mal die Weihnachtsgeschenke. Eigentlich müssten wir jetzt singen, O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Drittens, frohe Weihnachten. Ja nur, Weihnachten, Heiligabend waren ja genauso warm wie jetzt auch. Erinnert euch noch. Und wenn wir jetzt mal Odo Fröhliche singen würden, du würdest das ganz anders vom Text her singen. Ich wette, Weihnachten habe ich das, glaube ich, 30 Mal gesungen, jetzt leicht übertrieben, ja, aber vielleicht war, ja. Und dann den Text, ich konnte fast nicht mehr hören. Aber wenn du den nach Ostern singst, ist das was ganz anders, geht doch ganz anders runter. Welt ging verloren, ja, so. Christ ist geboren. Also, jetzt gucken wir uns mal ein paar Geschenke an, die in Johannes 17 verborgen sind. Und jetzt musst du mir sagen, ob das rumänisch ist, was da steht. Ist es nicht? Ach Mann! Jetzt hab ich gedacht, ich würde... Der unten ist rumänisch, ja? Hey, gib mir die 5. Das war jetzt... Wer hatte gelacht? Ist rumänisch, habe ich gerade mir... Also, das kommt dir vielleicht spanisch vor. Also, da steht auch in diesen Versen drin, du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich finde das so genial. Ewiges Leben kann man sich nicht erarbeiten. Ewiges Leben muss man geschenkt bekommen. Und das Geniale ist, was der Sohn vielleicht immer verpeilt hat in dieser Geschichte, dass er alles geschenkt bekommen hat. Und ich sage euch, ewiges Leben fängt hier und heute schon an. Das Himmelreich ist nahe gekommen. Das ist nicht erst dann, wenn du beerdigt wirst. Wenn die Leute alles Gute über dich zusammentragen, damit nichts Schlechtes am Grab verkündigt wird. Hier haben wir schon ein Geschenk. Jesus kommt und sagt, das dürft ihr haben. Es ist ja so, dass man spätestens, nachdem man weiß, dass unsere Gesellschaft überaltert, die Rente hier, wie heißt sie denn nochmal, die Riester-Rente beworben wird. Damit du im Alter was hast, jetzt will ich nicht fragen, wer von euch da so eine Versicherung schon abgeschlossen hat oder so. Es ist gut, wenn man im Alter was hat. Und es ist gut, da was hin aufzuarbeiten oder hinzuarbeiten. Aber was ist denn, das ist doch absolut genial, wenn ich auch für die Ewigkeit, die nach dem Tode kommt, noch was hinlege. Leg doch mal da was zurück. Und sag, das wird da oben genial, weil Gott wird kommen und sagen, hey, mein lieber und treuer Knecht, komm her. Er verschenkt es umsonst und das besteht darin, dass man erkennt, dass Jesus Christus mein Herr und mein Heiland ist. Geschenk Nummer 1, das ist relativ einfach. Aber ich habe noch ein Geschenk. Hier passte die rumänische Sache nicht mehr drunter, deswegen kommt das, aber nachher kommt noch mal ein rumänischer Vers. Und sie haben dein Wort, da steht Logos, bewahrt. Und sie haben erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte Rema, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Als erstes das Wort Rema annehmen. Rema ist das ganz persönliche Anreden Gottes zu dir. Das kann beispielsweise so gehen, wie diese Nacht bei mir. Normalerweise träume ich immer ganz spannend. Ich bin nass gebadet, morgens wach und ich weiß nicht mehr, was ich geträumt habe, wenn ich träume. Aber heute Morgen wurde ich wach und ich konnte mich genau an den Traum erinnern, weil das so ziemlich der Horrortraum eines jeden Pastors ist. Nicht, wenn er in die Gemeinde kommt und keiner ist da. Es gibt noch viel Schlimmeres. Du kommst als Pastor in eine Pastorengebetsrunde. Und die wollen anfangen, dich zu segnen. und du stehst in der Segnungsrunde drin und sagst, Paul, jetzt bist du dran. Die Pastoren kommen zusammen und legen Hände auf und plötzlich hat einen Wort der Erkenntnis und sagt, ich habe eine Erkenntnis, Paul, was du alles falsch machst. Das war mein Traum. Jetzt wollt ihr natürlich alle wissen, was für ein Wort der Erkenntnis kam, stimmt's? Ihr seid neugierig, weswegen ich das noch genau weiß. Ich wurde wach und dann sagte der, kann es sein? Ich sage es euch nicht. Kann es sein, dass du dich um Gott nicht mehr kümmerst? Na danke. Gut, dass es als Frage formuliert war. Und nicht so spricht der Herr, du kümmerst dich nicht mehr, richtig? Sondern, dass es als Frage formuliert war. Das konnte mir ja noch, eine Ausrede konnte mir ja noch kommen, ja? Und dann habe ich da gestanden und ich habe gesagt, nicht bewusst, aber ich würde gerne wieder noch mehr Kontakt haben. Ich möchte hinhören, dass er mit mir umgeht. Ich möchte von ihm viel deutlicher hören. Ich möchte viel deutlicher mit ihm umgehen. Ich möchte viel mehr seine Wärme haben. Und dann stehe ich als Pastor da in der Runde und sage, ja, es beschämt mich. Ich habe zu wenig. Ich möchte mehr. Und dann war ich dankbar, dass sie sich angesehen haben und dann haben sie für mich gebetet. Dachte ich, das hat mir gut getan. Auch dass das mein zu kurz kommen, was manchmal im Alltag passiert, das ist dann auf einmal da. Und das geht euch ja genauso. Wir möchten ja viel näher an ihm dran sein. Wir möchten viel mehr ganz persönliche Dinge hören. Und wenn es im Traum ist oder ganz anders, ich brauche dieses persönliche Ansprechen, dieses Rema. Aber es ist ja hier noch was drin. Ich hatte ja gesagt, das Wort annehmen, das Wort Rema annehmen. Da muss ich ja sagen, okay, habe ich geträumt, war ein Horrortraum, macht nichts, ist egal, ich bin ja fromm. Dann würde alles beim Alten bleiben. Aber es gibt ja noch was weiter. Das Wort Logos. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So fängt Johannes an. Am Anfang war Logos. Er war das Wort. Das heißt nicht nur sein Wort annehmen, sondern ihn auch annehmen, aufnehmen. Komm in mein Innerstes rein und dann gibt's einen ganz wichtigen Teil und bewahren. Geschenke kann man einpacken. Man zieht sie sich an, man packt sie wieder ein und stellt sie in die Vitrine. Das ist bewahren nicht in diesem Sinne, sondern bewahren heißt, dass ich damit umgehen kann und dass ich sehr Acht gebe, dass ich es nicht kaputt mache. Es gibt manche Geschenke, die kann man nicht, die kann man nicht wieder ganz machen. Dann hilft selbst ein Sekundenkleber nicht mehr. Und das Wort Logos, glauben und mit ihm leben. Das ist die Alltagsgestaltung. Ich hatte in den letzten Wochen sehr interessante Begegnungen. Ich durfte mit dem ehemaligen Leiter vom Gnadauer Verband zusammensitzen. Mit dem Herrn Morgener. Diese Woche hatte ich ein längeres Gespräch mit dem Direktor von der Stadtmission. Und ich habe diese Woche mit dem ehemaligen katholischen Vertreter aus dem Ökumenischen Rat, der die katholische Kirche dort 25 Jahre lang vertreten hat, dort in der Sakristei zusammengesessen. Alles Leute, die, wenn früher gesagt wurden, die Pfingstler, die Charismatiker, die einen ganzen Schritt zurückgegangen wären und haben gesagt, na, die müssen wir erst mal beobachten, wie die sind. Und dann habe ich was festgestellt, wenn dieses Logos und dieses Rema kommt, dann kann man zusammensitzen und hat eine Wertschätzung und eine Liebe zueinander, die ist so gigantisch, das kann keine christliche Zeitung mehr auseinanderdividieren. Das heißt, das ist dieses Aufnehmen und Bewahren, das ganz tief in einen hineinkommt. Dann denke ich nicht mehr, was der andere nicht hat, was ich aber habe, wie im kleinen Kinderkrieg, sondern dann kann ich dieses Geschenk bewahren des ewigen Lebens, dieses Wort, dieses Jesus-Teil. die geschenkte Heiligkeit. Hier will ich auch nur kurz drauf eingehen, weil ich da so oft drüber gepredigt habe schon. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch Wahrheit. Auch das ein Geschenk. Ihr wisst, wie ich Heiligkeit definiere. Heiligkeit ist kein Moralbegriff in erster Linie, sondern Heiligkeit ist ein Besitzbegriff. Wenn Gott gesagt hat, du gehörst mir und hat für dich bezahlt, dann bist du heilig. Sonst dürfte kaum einer hier im Raum sitzen, weil wir doch mit unserer Erziehung noch ganz arg zu kämpfen haben. Aber wo Jesus die Hand drauf gehalten hat, das wollte ich in Erinnerung. Geheiligte dürfen am Tisch mit dem Herrn Jesus zusammensitzen in der Ewigkeit. Heilige sind keine Sklaven mehr, sondern sind Söhne. Als Geschenk, halten wir das bitte fest, nicht erarbeiten. Du kannst noch so fromm sein, du kannst noch so viel Mühe geben, du wirst die Heiligkeit nicht schaffen, es sei denn, Gott legt seine Hand auf dein Leben. Sonst bist du immer nur ein Scheinheiliger. Darf ich dazu sagen? Nee, mache ich aber trotzdem. So, und jetzt, da will ich nochmal hin, weil da haben wir uns auch in der Bibelarbeit mächtig dran aufgerieben, die geschenkte Herrlichkeit. Wie oft in diesem Text ich Herrlichkeit vorgelesen habe, ist euch das aufgefallen? Herrlichkeit, Herrlichkeit, ich habe sie dir gegeben, gib sie mir wieder. Wie ist das damit? Ich habe ihn die gleiche, lass sie dann auf der Zunge zergehen, die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Damit sie eins sind, so wie du und ich. Hier scheint ein tiefes Geheimnis drin zu liegen. Wir meinen oft, wir müssten beten, Herr, mach uns eins. Wir singen diesen Chorus, mach uns alle eins. Und dann stellen wir fest, wir geben uns einen Tag Mühe und dann schaffen wir es wieder mal nicht. Speziell, wenn Streitigkeiten auftreten. Kennt ihr das? Du kannst 25 Mal sagen, ich vergebe dir, aber am nächsten Tag kommt irgend so ein Kamel und frisst das Gras wieder ab, wo gerade was drüber gewachsen ist. Ja, da ist die Saat noch nicht ausgetragen. Und ich glaube, hier liegt ein Geheimnis drin. Hier sagt er ja, damit sie eins sind wie du und ich und Herrlichkeit. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes auspacken könnten, vielleicht wäre da dann Einheit. Ganz einfach. Eins sein. Ganz einfach. Aber jetzt ist die Frage, was ist das Herrlichkeit? Als der Mose mit Gott zusammengekommen ist, sie haben gesprochen, hin und her, Volk raus und so weiter, lange Geschichte. Dann eines Tages kommt es ganz intim zwischen Gott und Mose, unterhalten sie sich und dann sagt Gott, gemacht, du darfst dir was wünschen. Also ihr kennt meinen Trick, ich hätte sofort gewünscht, nicht einen Teil, sondern dass ich mir immer was wünschen kann, das machen wir erstmal klar. Und dann hätte ich mir eine Zeit lang überlegt, ich hätte gesagt, also ein Lotto gewinnen, dann kann ich die Häuser da fertig bauen. Ich hätte dann immer ganz liebe Geschwister um mich rum, die mich nie ärgern. Hätte ich noch ein Ding und dann, ich meine, ich fahre auch gerne Porsche, Gott, macht dir das was aus? Ich hätte ganz, so nach und nach hätte ich die abgebaut, ja. Und dann hätte ich vielleicht festgestellt, jetzt habe ich alles Mögliche, aber ich bin trotzdem unzufrieden. Sonst müsste den Berlinern doch so gut gehen, was wir alles haben. Ey, einmal in der Saalzone eine Woche gelebt. Wir sind wie das Volk Israel, das so vor sich hin murrt, nicht? Hoho. Murren, auch das beantwortet Gott sehr interessant. Naja, komme ich gleich noch drauf. Haben noch 5 Minuten. Da kommt Mose doch auf die Idee, was ganz Ungewöhnliches sich zu wünschen. Er sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. da war kein Kamel-Porsche oder so. Ja? Da war, dass das Volk immer gehorsam ist. Ich will ein guter Regent sein. Oder wie Salomo, gib mir Weisheit. Er wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Das scheint ein Schlüssel zu sein für ganz viele Verhältnisse. Als das Volk murrte in der Wüste, weil sie kein Wasser und kein Essen hatten, in dem Zusammenhang sagt Gott, gib Acht, am Abend werde ich euch Manna geben oder umgekehrt und am Morgen meine Herrlichkeit sehen lassen. Es scheint ein besonderer Schlüssel zu sein. Deswegen lasst uns mal gucken, was Herrlichkeit bedeuten könnte. Herrlichkeit bedeutet Doxa im Neuen Testament, im Alten Testament Kabot bedeutet Ehre, Ruhm, Glanz und Pracht, Ausstrahlung, die einen Herrn umgibt, Licht im Dunkel. Aber vor allem, wenn dieses Wort Doxa oder dieses Wort Kabot in der Bibel auftaucht, und das kommt, glaube ich, 193 Mal vor, wenn das verbunden ist mit dem Begriff Gottes, Luther hat dann immer ganz groß Herr in Großbuchstaben geschrieben. H-E-R-R, da steht da Jahwe im Alten Testament. Immer wenn Kabot, Jahwe, da steht's, dann bedeutet das, dass die Herrlichkeit Gottes kommt und unter uns Raum gewinnt. Ich gebe euch so ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament. Da sitzt Jesus mit der Frau am Brunnen. Jesus richtet die Frau nicht. Und es gibt dieses theologische Gespräch aus Johannes 4. Da kommt die Herrlichkeit Gottes, diese Doxa, dieser Glanz, mitten in das Leben der Frau hinein. Das müssen wir mit, die Herrlichkeit Gottes war direkt neben der Frau sichtbar, sie war anfassbar. Bei der Steinigung, als sie die Frau aus dem Ehebruch gefunden hatten und die ganzen Heiligen stehen da und fragen, die Frau hat doch den Tod verdient wegen unzüchtigen Verhalten und die hatten vielleicht die Steine schon in der Hand. Da kommt diese Herrlichkeit Gottes, diese Begegnung mit den Menschen. Da kommt Doxa Jahwe. Die Begegnung mit Gott auf einmal verändert die ganze Situation. Das müsste man mit Herrlichkeit übersetzen. Und immer wenn Herrlichkeit im Zusammenhang mit Gott genannt wird, heißt das, dass Gottes Gegenwart präsent wurde. Und versteh mir, wenn wir das jetzt unter der Einheit sehen, wie da ist, wenn die Gegenwart Gottes jetzt käme hier mit Macht, dann wüsste ich genau, wo ich falsch wäre. Ich würde nicht mehr wissen, wo meine Frau oder wo Sigi oder irgendein anderer falsch wäre. Ich wüsste, ich kann so nicht vor Gott stehen. Gott, kleide mich neu, halt deine Hand auf mich, dass ich heilig bin. Wenn die Gegenwart Gottes so massiv hier käme, wir hätten keine theologischen Debatten mehr, wer mehr Recht hat oder wer weniger. Wir würden den Finger nicht mehr auf die anderen zeigen, sondern dann kam eine Einheit hinein. Und eigentlich möchte ich sagen, wann immer Streit, Zank und Zerwürfnis da ist, ist im Prinzip keine Herrlichkeit Gottes zu finden. Als Kain so absolut daneben gelegen hatte, spricht doch Gott ihn an und sagt, Kain, warum ist dein Blick gesenkt? Der hatte keine leuchtenden Augen mehr. Und ist euch das mal aufgefallen in der Kindererziehung? Du hast kleine Kinder, wenn die dich anstrahlen, da kannst du in absolute unschuldige Augen gucken. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo sie festgestellt haben, das Klötzchen des anderen Kindes will ich auch haben und ich hau dabei noch drauf, damit ich es kriege. Und dann stellst du fest, der Glanz in den Augen geht verloren. Und eigentlich müsste ich sagen, wenn ich uns hier ansehe oder ihr mich anseht, vielleicht, Paul, ist der Glanz in deinen Augen, dieses Doxa, verloren gegangen, weil du zu wenig in der Herrlichkeit Gottes stehst. Als Mose aus der Begegnung mit Gott kam, da strahlte sein Angesicht, man musste ihn zudecken. Ich kann mich daran erinnern, wie wir noch die Hilfstransporte nach Tschernobyl gemacht haben. Da kam eines Tages eine hochkarätige Delegation von Politikern aus der Ukraine. Da wurden Bildbände geschenkt, so deutsch-ukrainische Freundschaft. Es fehlte nur das Wodka-Glas auf dem Tisch. Dann hätte alles gestimmt. Und dann war die Frau, die für die ganze Kinder- und Jugendszenerie um Tschernobyl zuständig war, die war mitgereist und wollte studieren, wie wir das in Deutschland machen. Dann haben wir sie ins Auto gesetzt. Ich weiß nicht, Gerda, warst du damals noch mit im Auto dabei, wie wir nach Oranienburg gefahren sind? Dann haben die Oranienburger das Jugendzentrum vorgestellt und dann fuhren wir mit dem Auto zurück und dann drehte sie sich rum und ließ durch den Übersetzer fragen, sagen Sie mal, warum leuchten bei Ihren Mitarbeitern immer die Augen so schön? War mir nie aufgefallen. Aber ich habe gedacht, das ist doch das, was wir brauchen. Welche auf ihn sehen, deren Angesicht wird strahlen, so steht's im Psalm. Wir brauchen diese Herrlichkeit Gottes wieder und wir brauchen sie als Geschenk. Haben wir dieses Geschenk nicht, werden wir uns immer irgendwie entzweien. So verschieden wie wir sind, wir halten das lange nicht miteinander aus. Ich sag's euch prophetisch voraus, selbst wenn ihr jetzt heute noch ganz lieb und keusch nebeneinander sitzt. Kirchengeschichte in Berlin lehrt leider was anderes. Wir brauchen wieder die Herrlichkeit Gottes. Und ich habe mir überlegt, ich möchte eigentlich viel mehr um diese Herrlichkeit Gottes in unseren Reihen beten, als dass ich um Einheit bete. Weil wenn die kommt, dann geht das, was ich vorhin gelesen habe, in Erfüllung. Dann wird die Herrlichkeit Gottes kommen, damit sie eins sind. Ein Haken dabei. Dann kommt die Gegenwart Gottes hier mächtig rein. Wir sagen, wow, vielleicht sehen wir sogar eine Rauchsäule kommen, wow. Vielleicht liegen einige am Boden, wie bei der Einweihung des Tempels. Keiner konnte hinzutreten, weil die Herrlichkeit Gottes herunterkam beim salomonischen Tempel. Wir liegen da und nach einer Viertelstunde kommen wir alle wieder zu uns. Die Wolkensäule ist inzwischen zur Gemeinde auf dem Weg weitergezogen. Ja, du. Oder vielleicht hat es einen kleinen Zwischenstopp in der katholischen Kirche hier um die Ecke gemacht.
Wer weiß.
Vielleicht auch bei den Orthodoxen. Man kann ganz dicht bei der Wolkensäule sein, wenn man dieses Geschenk nicht auspackt. Ihr Lieben, dann kannst du sagen, ich habe die Wolkensäule gesehen. Ich habe gesehen, wie Moses Angesicht gestrahlt hat. Ich habe gesehen, wie welche, die ganz zerstritten waren, auf einmal wieder eins waren. Ich habe gesehen, ich habe gesehen, ich habe gesehen. Und du gehst leer aus. Du streitest dich weiter. Du machst weiter alles kaputt. Du betest, Herr, schenke Einheit. Und der Herr sagt, ich habe dir das Geschenk gegeben. Du konntest doch zupacken. Und diese Sache ist tragisch ohne Ende in der Geschichte. Ich habe es ja oft genug erzählt, wo die Steinigung der Frau gefordert wurde. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Da waren die ganzen Theologen, die standen drumherum. Jeder lässt den Stein fallen und sie gehen von der Frau und von der Herrlichkeit Gottes, von Jesus weg. Sie waren so dicht dran. Sie hätten Vergebung der Schuld kriegen können mit all ihrer verbogenen Theologie. Das ist das, was mich in meinem Traum angemacht hat. Wie die Frage dann kam, wo ich sage, ja, ich brauche diese Herrlichkeit Gottes wieder mehr. Ich brauche diese Begegnung. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ein letztes ein Tandemgeschenk zum Mitnehmen. Ich, sagt Jesus, ich habe ihnen gezeigt, wer du bist und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen und ich werde in ihnen leben. Hier haben wir diese Verheißung, dass die Liebe und die Gemeinschaft mit Jesus uns erfüllen kann. Das ist das, was man aus einem Gottesdienst mit nach Hause nehmen kann. Sie sagen, ich möchte mit dieser Liebe erfüllt werden. Ich möchte in dieser Gemeinschaft mit Jesus leben. Weil einige von uns, die werden irgendwann in der nächsten Zeit oder sind jetzt schon durch Schwierigkeiten gehen oder sind jetzt schon in Schwierigkeiten drin. Oft ist das ja mit Einsamkeit verbunden. Wenn Krankheit kommt, wenn Turbulenzen kommen, wenn Mobbing in der Firma da ist und. Können wir die ganze Batterie durchgehen an negativen Dingen. Das kann einsam machen oder macht einsam ohne Ende. Und dann ist es gut, dass der Herr Jesus dir eine Verheißung gibt, dass er sagt, mein Kabot, mein Doxa wird da sein, meine Herrlichkeit wird da sein, Liebe und Gemeinschaft, du wirst nicht einsam sein. Selbst im Leiden bin ich da. Selbst wenn alles drunter und drüber geht, ich bin da. Ich, der Herr, dein Heiland. Dieses Tandemgeschenk, Liebe und Gemeinschaft, würde ich uns gerne mit nach Hause geben. Vielleicht nochmal verbunden mit der Hausaufgabe, rauszufiltern aus diesem langen Text, diesem ganzen Kapitel, wie ich lernen kann, wie Jesus anbetet, dass ich in der Liebe und in der Gemeinschaft ihn anbete. Und darauf hoffe, dass sich seine Herrlichkeit lagert. Doxa Jesus, Kabot Yahweh. Was könnte passieren, wenn diese beiden Begriffe in unserem Leben zusammenkämen? Einer dieser Punkte ist, dass ich zum Mahl kommen kann. Ich kann schmecken, wie freundlich er ist. Wenn ich es vergessen habe, dann darf ich kommen und darf berühren. Schmecken und sehen, wie freundlich mein Gott ist, der sich ganz tief beugt und sagt, Paul, du verstehst immer noch zu wenig. Deswegen komme ich zu dir, dass du dich wieder daran erinnern musst. In der Nacht, wo ich verraten wurde, wird er zu mir sagen, Paul, da habe ich mein Leib für dich gebrochen. Ey, werde ich sagen, Herr Jesus, war da denn nötig? Ja, sagt er, damit meine Herrlichkeit bei dir groß werden kann. Ich habe sie erworben für dich. Dann sage ich, ja, dann will ich mich gerne daran erinnern lassen, für mich gebrochen. Ich schaue euch an und sage, für euch gebrochen. War das denn nötig? Ja, es war nötig. Verstehst du das? Nee, aber du kannst schmecken, wie freundlich der Herr ist. So würde ich uns einladen, gleich zu kommen, dass wenn das Lobpreisteam nach vorne kommt und uns vielleicht hilft, dass wir dann durch diesen Gang kommen und während dem Gang vielleicht beten und sagen, ich habe Sehnsucht nach deiner Herrlichkeit. Ich habe Sehnsucht nach deiner Berührung. Ich habe Sehnsucht danach, dass du mir begegnest. Dass wir nicht von der Problemlösung herkommen, sondern von der Sehnsucht nach seiner Herrlichkeit. Carola und Jürgen, würdet ihr kommen und mir helfen beim Austeilen. Dass wir einfach kommen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Würdet ihr beide kommen und mir beim Austeilen helfen?